So, herzlich willkommen zum vierten Tag des Kritik.de Podcasts. Wir sind hier im Berlinale Palast und werden gleich ein paar Filme besprechen aus dem Wettbewerb. Und zwar La Prière von Cédric Kahn, der heute früh lief. Und anschließend auch Filia Mia oder Daughter of Mine von Laura Bispuri. Und mit dabei sind heute Michael Kinzel, Carsten Mund und Philipp Schwarz und ich bin Olga Baruch. Also wir fangen mit dem Film von Cédric Kahn und wer stellt den vor? Philipp, bitte.
Ja, den haben ja nur Michael und ich gesehen und der Film von Cédric Kahn, da geht es um einen drogenabhängigen Jugendlichen, der auf Entzug in ein Kloster in den französischen Alpen eingewiesen wird oder kommt. Und es geht zunächst um seinen Konflikt, sich in diese Glaubensgemeinschaft einzugliedern sich quasi von seinem früheren Leben zu verabschieden. Das klingt jetzt ein bisschen schematischer, als es der Film tatsächlich tut. Es ist ein sehr ruhiger Film, ein sehr, ja, auch formal durchaus streng, klingt ist ein blödes Wort, aber halt so ein durchaus distanzierter Film. Ich glaube, ich gebe gleich mal an Michael an, weil der doch eine sehr, sehr, wie sagt man, leidenschaftliche Reaktion auf den Film hatte, die er jetzt vielleicht beschreiben muss. Und wenn irgendwie zum Plot noch was zu sagen ist, schieße ich vielleicht dazwischen.
Bitte, Michael.
Ja, mich hat der Film sehr begeistert, auch wenn ich das jetzt vielleicht noch nicht so richtig in Worte fassen kann. Was mir an dem Film sehr gut gefallen hat, ist, dass er sich sehr auf dieses soziale Gefüge dieser christlichen Gemeinde oder dieser christlichen Gruppe mit diesen ganzen Jugendlichen konzentriert und dass er anhand von dieser Gemeinde eben zeigt, wie Religion funktioniert oder warum Religion funktioniert. Und dafür lässt er sich halt auch drauf ein. Er nimmt nie eine ironische oder sehr distanzierte Perspektive ein, sondern er geht da wirklich mit. Also er zeigt die Leute, auch wie sie glauben, glaubt vielleicht selber nicht unbedingt, aber versucht das eben nie von sich wegzuhalten oder zu brechen. Und das finde ich eben sehr gut, weil oft ist es in Filmen so, dass wenn zum Beispiel Kapitalismus kritisiert wird, unterschlagen wird, dass Kapitalismus eben auch eine Verführungskraft hat oder eine Schönheit hat. Und das macht er hier eben auch, dass er dir zeigt, wie die Religion funktioniert, wie sie auch Zuflucht ist für die Jugendlichen, wie sie irgendwie Anlass ist, sich zu disziplinieren. Und er zeigt eben auch die Schönheit, also wie sich dann dieses ewige Verzichten dann auch in so kurzen Momenten entlädt, was oft musikalische Momente sind, die dann auch sehr sinnlich wirken. Und und ich fand das auch so ein bisschen schade, weil als ich runtergegangen bin, habe ich schon gemerkt, dass der Film vielen Kollegen anscheinend nicht so gut gefallen hat und dass die das eben genau kritisiert haben, was der Film in meinen Augen sehr gut macht, dass er eben sich darauf einlässt und das nicht irgendwie von vornherein von sich weghält.
Ja, ich hatte eine leicht, also mir hat der Film auch gefallen, ich hatte vielleicht eine leicht zwiespältigere Haltung dann am Schluss. Und zwar, weil für mich quasi gerade dieses sich einlassen auf diesen Glauben und auch diese religiöse Gemeinschaft für mich dann irgendwie zu unspezifisch war. Also es gibt, der Film hat einen für mich relativ klaren Bruch nach so einer halben Stunde. Also in der ersten halben Stunde ist es wirklich tatsächlich, da habe ich das auch gespürt, also zum einen den Widerstand des Jungen gegen diese Gemeinschaft, aber auch eben die Attraktion, die eben diese, ja, auch Geborgenheit eben ausübt, und auch, dass quasi diese Gemeinschaft für ihn irgendwie in allen ihren fremdartigen Aspekten irgendwie so etwas wie eine Lösung sein kann. Nach einer halben Stunde ist dann so ein Zeitsprung und ab da ist der Junge mehr oder weniger voll auf dieses Programm quasi eingestiegen. Also er betet, er ist ganz empfänglich für eben, was dieses Leben so bietet. Und das wird dann irgendwie im Laufe des Films dann nie wirklich entscheidend nochmal verkompliziert, fand ich jedenfalls. Dass das dann so ein bisschen da werden immer so ein bisschen dieselben Noten ein bisschen angeschlagen. Und gerade der Glaube bleibt für mich ein bisschen zu unspezifisch. Also es gibt so eine Art, eine Art Erweckungserlebnis oder ein Moment des, sag ich mal, Kontakt mit dem Göttlichen, der zwar sehr eine große Auswirkung hat, aber mir ist dann nicht klar, okay, was genau kommt da jetzt in der Figur ins Wanken oder welche, sag ich jetzt mal, vorherigen Gewissheiten werden da jetzt genau erschüttert und wie verändert das jetzt sein Leben? Man verfolgt das so ein bisschen mit, aber genau was sich da jetzt vollzieht und welche, sag ich jetzt mal, Ängste, Bedürfnisse und so weiter da jetzt genau angesprochen werden, das war für mich dann irgendwie nicht so greifbar. Also ich habe jetzt kein Problem damit, dass der Film jetzt einen sympathischen oder positiven Blick auf diese christliche Gemeinschaft wirft. Ich hätte es aber irgendwie manchmal ganz gern, dass dieser Blick irgendwie so das am Ende eines Prozesses gekommen wäre und nicht so ein bisschen einfach einmal angeschlagen und dann irgendwie durchgehalten wäre. Aber gerade diese Wahrnehmung des Prozesses quasi hattest du viel stärker eben als ich. Also ich weiß auch nicht genau,
Ich finde auch, dass das Soziale sehr viel stärker im Zentrum steht. Also, dass man schon sehr genau erfährt, warum die Leute dort sind und warum sie sich dem Glauben hingeben. Also, dass sie total Angst haben, diese geschlossene Gruppe zu verlassen, weil man dort auf sich aufpasst. Also, es gibt mehrere Leute, die dann auch Rückfälle bekommen. Und es steht dann sofort jemand bereit, der ihnen hilft und der ihnen das irgendwie ausredet. Und das ist irgendwie die ganze Zeit so. Und gegen Ende wird der Protagonist dann auch gläubiger und das ist noch vor dem Erweckungserlebnis. Da fängt er dann auch an, Bibelzitate auswendig zu lernen und so. Und auch da wird gezeigt, dass das schon so ein System ist, in dem eben das Wissen über die Bibel dann Anerkennung von den anderen bringt. Dass dann irgendwie ein anderer gleich kommt und sagt, ja, das ist ja großartig, dass du das weißt. Und es gibt dann auch so einen Zwiespalt oder ein Zweifeln am Schluss, was ins Zentrum gerückt wird. Und das ist eben dann das zwischen dem, er möchte eben Priester werden und zweifelt aber deswegen, weil er noch ein Mädchen hat, in das er sich verliebt hat. Und sie wird auch so ein bisschen religiös konnotiert, aber eben nicht so idealisiert als Marienfigur, sondern eher so ein bisschen wie der Schutzengel. Also sie ist diejenige, die dafür sorgt, dass er, nachdem er am Anfang ausgebrochen ist, wieder zurück in die Gemeinde kommt. Und sie ist eben am Schluss auch der Grund, warum er sich entscheiden muss, ob er nun Priester wird oder nicht. Und ich finde, dass das eben schon sehr schön dargestellt wurde und dass da auch rausgekommen ist, dass die Religion eben schon noch so eine Ersatzfunktion einnimmt. Im Sinne von, es könnte auch eine andere Ideologie sein, eine andere Religion oder sonst etwas. Also so eine Universalität, aber dass trotzdem irgendwie sehr genau auf den Katholizismus auch eingegangen wird.
Ich habe eine Frage. Also ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich erwarte von einem Film, der über Religion, also speziell über Katholizismus spricht, eine gewisse Sinnlichkeit und Bildhaftigkeit, weil es eine Religion ist, die sehr über Bilder und eine sehr haptische Religion, könnte man sagen. Ist es so?
Ja, also was der Film auf jeden Fall auch immer wieder hat, ist eben sehr, also Gesangsszenen, wo halt auch irgendwie diese Gemeinschaftlichkeit auch eben, der wird dann auch Raum gegeben, dass man halt so sieht, wie die sich so zusammenkommen. Auch diese Menschen, die sonst so sehr zurückgezogen sind, dass da halt so diese so eruptive Öffnung ist im gemeinsamen Gesang. Das fand ich schon, also gibt es einzelne Szenen, wo mich das auch sehr quasi mitgenommen und bewegt hat. Es gab da jetzt auch ein paar andere Szenen, wo sie halt wirklich so mit einem freudigen Lachen irgendwie über, nicht Let the Sunshine In, das ist eine andere Ideologie, aber
was Gospelartiges,
wo ich halt auch irgendwie das Gefühl, okay, das ist zwar schön, aber es hat auch irgendwie so was leicht so, diese Freude hat auch ein bisschen was Konventionelles so, also das wird irgendwie ihnen so beigebracht, so freut man sich, wenn man irgendwie an Gott glaubt und das wird dann so ein bisschen ausagiert. Und das wäre so ein Bruch, den der Film dann halt so ein bisschen nicht, also das wäre so ein interessanter Aspekt, inwieweit so konventionelle Formen irgendwie notwendig sind oder so weiter, den der Film irgendwie vielleicht ein bisschen, dem man nachgehen hätte können. Das hätte ja nicht gleich zu einer Ironisierung führen müssen. Aber ja.
Ich finde aber auch, dass das ein Rahmen ist, in dem das gut passt, weil es gibt in der Mitte eben ein Fest und das ist aber auch der Moment, in dem sie dieses fröhlich ausgelassene Lied spielen. Es gibt kurz darauf auch so eine Theateraufführung, die sie zeigen, in dem es um die Auferstehung des Lazarus geht. Und das ist zum Beispiel auch so, dass man sie eigentlich zum ersten Mal herzhaft lachen sieht und richtig gelöst sieht. Und es geht in diesem Leben eigentlich ansonsten nur um Selbstkontrolle, Disziplin, schon auch um Nächstenliebe. Also es ist schon alles sehr emotional und man passt aufeinander auf, aber es ist irgendwie schon ein sehr karges Leben und ich finde, gerade in dieser Kargheit findet er schon eine sehr eigene Schönheit. Also ich finde, die Musikszene zum Beispiel, ich fand sie sehr berührend, ich fand sie wirklich schön, sehr zärtlich inszeniert, also auch, ich habe auch eine Schwäche für gregorianische Gesänge und barocke Kirchenmusik und so
und
ich
meine, so eine Bachmusik, die ganz genau. Tolle Art und Weise immer wieder kommt,
ja, ich springe da voll drauf an. Und es ist, spielt dann auch noch in dieser Naturlandschaft, die schon auch so ein bisschen karg ist, also es ist die meiste Zeit Winter, aber man sieht halt die ganze Zeit die Alpen im Hintergrund und es sind dann auch irgendwie schon sehr markante Gesichter der Jugendlichen, finde ich. Die haben oft irgendwie, vielleicht nicht unbedingt grobschlächtig, aber die haben oft irgendwie sehr große Nasen, irgendwie so ein bisschen grober Bauerngesichter, wenn man das so sagen kann.
Vom Leben gezeichnet.
Vom Leben gezeichnet, aber irgendwie trotzdem schön.
Ja. Und ja, also ich fand ja auch, also eine Szene, die ich ganz toll fand, wo halt auch vielleicht so dieses Mönchische ganz klar rauskommt, ist halt auch diese, wo er, wo die Figur in einer Schneelandschaft ein Loch graben muss und dann am Schluss, wie es ausgehoben ist, kriegt er die Aufgabe, ja, und jetzt muss er es wieder zuschütten. Also diese quasi Arbeit um der Arbeit willen hat durchaus auch einen, auch, das ist auch eine, wie eben auch auf visuelle Art sehr prägnante Szene mit diesem Bergpanorama im Hintergrund und dem blauen Dämmerlicht, das sich im Schnee verfängt. Das ist eine, ja, eine tolle Szene.
Und Fun Fact, Hanna Schigula spielt eine Nonne und man fühlt sich wirklich so, als hätte sie nie etwas anderes gespielt. Also sie wirkt ja gerade so in zunehmendem Alter immer so ein bisschen ätherisch säuselnd. Ich finde sie teilweise auch schwer zu ertragen, aber das ist wirklich eine Rolle, die auf den Leib beschneidert war. Großartig.
Die auch mal züchtigend die Hand erheben.
Die auch mal züchtigend die Hand erheben darf, was ganz lustig ist, weil es gerade einen Skandal in der Pressekonferenz gab, weil sie gemeint hatte, dass Fassbinder sie auch geschlagen hat und dass das kein Problem war, weil das eher so ist, dass die Leute sich heute zu wenig anfassen.
Okay, das heißt, der Film war toll, verstehe ich das.
Ja.
Kann man empfehlen.
Auf jeden Fall. Ja, also ich schon.
Ja, empfehlen auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht ganz so euphorisch, aber ja, auf jeden Fall lohnt es sich anzuschauen.
Okay, wunderbar. Dann besprechen wir jetzt noch ganz kurz den zweiten Wettbewerbsfilm und das ist Filia Mia von Laura Bispuri und da gibt es, haben wir gerade festgestellt, vielleicht nicht so viel zu sagen. Also der Film spielt auf einer sardischen Insel, es ist ziemlich menschenleer, keine Touristen. Und wir sehen ein kleines Mädchen, rothaarig, sie sticht sofort aus der Menge heraus, also sie sieht anders aus als alle anderen und sie begegnet eine Frau, die auch blond ist und die auch ganz anders aussieht als alle anderen Frauen und das soll irgendwie ein, ja, wie soll man sagen, also es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass die Frau und das Mädchen etwas zusammen haben und dass die verwandt sind. Das ist eigentlich ziemlich klar. Also ich will das gar nicht jetzt verbergen, weil das nicht. Also das lag auf der Hand, vielleicht, obwohl das von dem Film gar nicht so gemeint war. Und das Mädchen hat eine Familie. Und die Frau, also ihre Mutter, die jetzt nicht ihre biologische Mutter ist, sondern die sie großgezogen ist, ist sehr fürsorglich. Sie ist eine Art Frau, die sich kümmert, die ein bisschen ängstlich ist und sehr sanft und sehr brav vielleicht. Und eben die zweite Frau, die blonde Frau, ist so wild und unangepasst und lebt alleine auf einem Hof und so in den Tag hinein ein bisschen und trinkt viel und ich glaube, der Film funktioniert so sehr über diese Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Charakteren, von zwei verschiedenen Frauen und natürlich ist die wilde Frau viel toller als die sanfte und brave Frau, das ist ja ganz klar und das Mädchen ist dann zu dieser Frau hingezogen und im Grunde darum geht es. Möchte Carsten jetzt noch etwas dazu sagen? Natürlich.
Das heißt natürlich, ich glaube jetzt, vor allem nachdem der Cedric Kahn jetzt so als ein so reicher Film irgendwie
sich angehört hat.
Ja, quasi angekündigt wurde, ist, glaube ich, das kann man leider über Daughter of Mine nicht wirklich sagen. Der Film funktioniert schon ein bisschen dadurch, dass also das Mädchen Vittoria steht halt zwischen diesen beiden Müttern, der einen leiblichen und der Adoptivmutter und es wird halt, der Film erzählt im Prinzip um das Mädchen herum. Es geht halt darum, zu welcher Mutter gehört sie und langsam nähert sich ihrer leiblichen Mutter an, die halt auch immer sehr drastisch gezeigt wird und immer, eigentlich auch immer nur in diesen zwei, wie ich finde, sehr, ich finde das halt ziemlich anstrengend und nervig, dass es halt für ihre leibliche Mutter gibt es nur den Modus, sie liegt halt im Dreck, ist betrunken und prostituiert sich, weil sie halt irgendwie ein paar Euro braucht, um sich einen Schnaps zu kaufen. Das ist eine Szene, die halt wirklich auch, ich glaube, achtmal wiederholt wird. Und ist dann halt, aber wird in den Szenen, in denen sie alleine ist mit Vittoria, mit dem Mädchen, ist sie dann halt natürlich eine ganz herzliche Frau und liebt das Leben. Und zwischen diesen beiden Extremen wird es halt auserzählt und das ist schon sehr einfallslos, wie ich finde.
Ja, das finde ich auch.
Um jetzt nicht damit, also viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, aber um nicht mit wirklich diesem Tritt stehen zu lassen, muss man den Film vielleicht zugutehalten, dass er eine, wie ich finde, in diesem Drumherum erzählen eine sehr clevere Art hat, diese Männergemeinschaft in dem Dorf abzubilden, wo Udo Kier im Prinzip das Highlight ist, so ein bisschen der immer präsente, auch wenn er nur 2-3 Szenen hat, immer präsente Oberpatriarch da ist. Denn diese Männer, denen wird im Prinzip überhaupt kein Raum eingeordnet. Sie behandeln halt alle Frauen da wie Dreck oder gucken halt weg, während, ich weiß gar nicht, wie die leibliche Mutter heißt.
So. Angelika, glaube ich. Angelika heißt sie.
Angelika, wenn die halt wie Dreck behandelt wird, wird im Prinzip diesen Männern nie ein Raum zugetan. Und das geht aber sehr gut auf, wie ich finde, im Gesamtkonzept, dass halt diese Männer irgendwie dieses Dorf fest im Griff haben und da halt sonst nie jemand wirklich was zu sagen hat. Ohne dass man halt ihnen den, und das finde ich, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich an diesem Film sehr mochte, ohne ihnen den Raum, es muss niemand auftreten und sagen, du bist eine Hure oder sonst irgendwas. Man muss den Tätern in Anführungszeichen oder auch nicht in Anführungszeichen oder denen, die wegschauen, nicht diesen Raum eingestehen. Das ist wohl das Einzige, was ich so als noch Rettendes zu diesem Film zu sagen habe, was ich tatsächlich ganz schön fand.
Ja, also die Frauen, die entscheiden oder die regeln die Dinge dann so unter sich. Ja, das finde ich auch. Vielen Dank. Gut, das war's zum Wettbewerb und wir wollen noch ganz kurz vielleicht einen Film empfehlen, der uns sehr, sehr gefallen hat. Das ist der Film von Ursula Mayer, Shockwaves, Journal de ma tête. Der läuft in welcher Sektion?
Panorama.
Der läuft in Panorama und ich muss sagen, der Film hat mich sehr, sehr berührt und er hat mich so tief berührt, wie Filme mich selten berühren, vielleicht. Und das ist ein bisschen schwer zu fassen, woran es lag. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ja, ich kann ja kurz, ich umreiße mal den Plot, um es quasi mal... Ja,
vielleicht hilft das.
Ja, genau. ich hoffe, dass ich das so ganz gut kann, also hinbekomme. Also es geht darum, dass ein junger Schüler seine Eltern erschossen hat und der seiner Französischlehrerin einen langen Brief schreibt, in der er quasi seine eigenen Gedanken in der Woche vor der Tat tagebuchartig aufgezeichnet hat. Und der Film quasi, es geht darum, dass gerade diese Lehrerin vorher auf sehr engagierte Art versucht hat, ihren Schülern die Literatur und das Schreiben beizubringen, auch gerade Literatur von Außenseitern, von Leuten aus der Gosse, aus Rand, von Randexistenzen und ihnen quasi auch sie dazu ermutigt hat, sich, wie das eigentlich Literatur irgendwie tut, auch mit ihren eigenen dunklen Seiten sich auseinanderzusetzen und die aufzuschreiben und eben zu verarbeiten. Und das wird halt dann nach der Tat auch von dem Jungen so gewendet, ja, also ich dachte, sie verstehen mich und das wird der Lehrerin dann auch von diversen Stellen vorgehalten, von der Polizei und so weiter. Und es geht so ein bisschen um diese Verbindung, die, wenn man so will, durch dieses Missverständnis, oder vielleicht auch war es kein Missverständnis, die sich zwischen dem Lehrer und dem Schüler hinsichtlich auch der Literatur, zwischen der Lehrerin und dem Schüler hinsichtlich auch der Literatur ergeben hat. Michael, wie siehst du das? Habe ich das irgendwie...
Also, das hast du schon richtig gesagt. Ich finde das ganz geheimnisvoll in dem Film, dass er einerseits den Figuren nie zu nahe kommt. Also die Figuren bleiben eigentlich beide geheimnisvoll. Es gibt bestimmte Dinge, die man nicht erfährt. Es ist nicht so, dass man jetzt komplett in sie reinschauen kann. Aber der Film ist emotional trotzdem sehr stark aufgeladen. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass das ein Teil von einer vierteiligen Reihe ist, die für das Schweizer Fernsehen entstanden, also vom Schweizer Fernsehen co-produziert wurde. Und darin geht es um reale Kriminalfälle. Und ich finde das ganz gut, wie Ursula Mayer das macht, dass sie so die Lücken, die es wahrscheinlich in dem realen Fall gibt, auch lässt, aber das halt irgendwie nicht so geheimnisvoll auflädt, dass man sich denkt, oh, was ist denn da wohl passiert oder was haben sie wirklich gedacht, sondern dass sie das eigentlich so als einen Teil ihrer Empathie verkauft, also dass sie den Figuren nicht zu nahe kommt, dass sie erklärt, dass sie ein Gefühl für ihre tragische Dimension gibt, aber halt nicht so übergriffig ist und in sie eindringen muss. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also der Film ist 70 Minuten lang. Es geht eigentlich nur um zwei Schauspieler, Fanny Ardant und diesen anderen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Casey Mottet Klein oder Motte Klein oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber der Film fühlt sich nicht an wie ein Zwischenwerk oder eine Miniatur oder so, sondern ist irgendwie schon so eigenständig und ja, sehr starker Film.
Ja, das fand ich auch gut. Ja, noch, bitte?
Ich meine, nur um das noch zu, ich meine, der Film hat halt so ein paar Sachen, die mich halt auch, wie gesagt, sehr emotional, sehr berührt haben. Ich meine, zum einen, also auch diese Situation, dass quasi diese Lehrerin so ihr Leben so der Literatur gewidmet hat und es dann dazu geführt hat, dass die Literatur eigentlich ihr Leben dann zerstört auf eine, ja, indirekte, also, oder mehr oder weniger indirekte oder auch direkte Art und Weise. Es ist und ich finde es auch immer sehr interessant, also, wenn so emotionale Verbindungen, die auch irgendwie über ein ganzes Leben tragen, wie es so ein bisschen angedeutet ist, also die Lehrerin und dieser Mörder werden nie voneinander loskommen.
Das ist aber, das Kreuz, ne? Das
man ja, genau, so ein bisschen, genau, die Leute, mit denen man sich so verbindet, ist das Kreuz, das man trägt, um jetzt wieder katholisch zu werden, aber das finde ich immer sehr interessant, eben auch Verbindungen, die nicht jetzt auf Sympathie oder auf so gegründet sind, aber das von den Leuten, und es gibt keinen äußeren Zwang, aber sie können doch nicht voneinander los, weil irgendwie ihr Schicksal halt dann doch irgendwie verknüpft ist. Das fand ich beides sehr, sehr interessant und ja, faszinierend.
Ja, ich bin auch eher jemand, der kein besonders starkes Verhältnis zur Literatur hat oder Literatur als etwas Sinnliches begreift. Aber in dem Film hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, dass die Literatur...
Das ist die Ersatzdroge, Michael.
Ja, irgendwie so Musikbilder, das schon alles, aber so lesen ist irgendwie zu anstrengend. Auf jeden Fall hat mir gefallen in dem Film, dass die Literatur da so eine perverse Komponente hat. Also etwas, was irgendwie auch gefährlich ist, weil er dann durch die Literatur oder durch das Selbstschreiben eigentlich erst dazu kommt, seine Eltern umzubringen. Und das, als er ins Gefängnis kommt, bringt seine Lehrerin ihm auch immer Bücher mit. Und das wird dann auch irgendwann mal unterbunden, weil es eben heißt, sie haben einen schlechten Einfluss auf den Jungen. Und die Bücher eben auch. Also dass es auch darum geht, ich weiß nicht mehr, was das für ein Buch ist, das sie ihm dann irgendwann mal ausgeliehen hat. Aber es geht auch eben darum, dass die Bücher, die sie ihm ausleiht, in ihm etwas Dunkles hervorholen.
Zu dem Zeitpunkt ist es dann auch egal. Sie hätte ihm irgendwie, ich weiß nicht, den... Naja. Irgendein Sachbuch über Automechanik oder was weiß ich geben können, und das ist schon, ja, das wäre schon in Verdacht geraten.
Ja, es ist auch gar nicht so, dass der Film ihr die Schuld zuschiebt, also er lässt das total offen. Er wirft das einfach nur so in den Raum, aber er verfolgt diese Frage nicht weiter.
Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass das ist auch was sehr Schönes, ist, dass bei dem Thema tatsächlich mal nicht von Schuld und Sühne gesprochen wird. Das ist im Prinzip für den Film nicht wirklich relevant oder anders gesagt, nach 10 Minuten abgehandelt, und dann geht es halt tatsächlich um diese Verbindung zwischen den beiden und den Sog, die diese Tat halt hat und die Lehrerin halt so mit hinabzieht, und klar ist, dass beide nie voneinander loskommen werden, aber das habt ihr ja schon gesagt.
Das kann man auch nochmal sagen.
Ja, kann man nicht oft genug sagen.
Schön, das kann man nicht.
Aber ja. Es muss schon du auch irgendwie noch was hat dich... Ich weiß, es ist voll gemein jetzt, aber was war es, wenn du sagst, es hat dich so wahnsinnig emotional mitgenommen, was quasi?
Der Schlusssatz. Ich bin nach der Vorführung irgendwie aufs Klo geflüchtet, weil ich konnte einfach überhaupt nicht unter Leuten sein. Und dann bin ich raus in die Kälte und bin dann noch ewig gelaufen. Das ist mein Schlusssatz, mehr oder weniger. Aber ich glaube, Literatur, ja... Und ja, ich stimme zu, es ist vielleicht nicht so wichtig, was er gelesen hat, sondern es ging ums Schreiben. Also es ging darum, dass man vielleicht, was in einem selbst ist, irgendwie auf diese Weise auch sich selbst klar macht. Und ja, darum ging es. Gut, wir machen Schluss für heute. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis morgen.
Bis morgen. Tschüss.